Ja, einen schönen guten Abend, meine teuren Glaubensgeschwister. Ich möchte mich zuerst einmal entschuldigen wegen gestern Abend. Da bin ich nämlich von der Bildfläche verschwunden gewesen. Ich habe mich nicht verabschiedet. Ich wollte ja auch zu den Skizzen noch einiges sagen. Ja, aber bei uns in der Wohnung, da gab es einen kurzen, ich will nicht sagen Stromschlag, aber der Stromfluss wurde unterbrochen. Und damit war auch das Bild und die Verbindung zu euch nicht mehr möglich. Manche hatten schon gedacht, ich wäre entrückt, aber das geht doch gar nicht an. Da wärt ihr ja mit von Neudorf nach dem Himmel geflogen. Aber das hatte also diesen Grund. Ja, und so grüßen wir uns auch heute Abend in der Einheit des Geistes und grüße euch in Neudorf und alle, die über Bild und Ton zugeschaltet sind. Ja, das Thema heute Abend, das habe ich noch etwas erweitert. Nicht nur von dem Vermögen Gottes, sondern der allvermögende Gott. Über dieses Thema wollen wir heute Abend in ein paar Minuten einmal nachdenken. Und ich sage gleich am Anfang, das ist ja gar keine Überschrift. Das ist ja auch gar kein Thema, sondern die umfassendste Aussage von dem Wesen des Allerhöchsten, der alles vermögende Gott. Das Wort Gottes redet nicht nur von einem Allmächtigen, von einem Allgewaltigen, einem souveränen, über alles regierten und herrschenden Gott, sondern auch von einem alles vermögenden Gott. Schon diese Beschreibung und Formulierung klärt eigentlich alles, was man von einem solchen Gott zu halten und wie man ihn zu betrachten hat. Nicht, was das Geschöpf über ihn denkt und welche Vorstellung es hat, sondern wie er selbst sich in seinem geschriebenen Wort vorstellt und offenbart. Das ist ja maßgebend. Welch einen Stellenwert er hat. Und hier müssen wir gleich am Anfang und grundsätzlich bekennen, dass das Geschöpf in keinster Weise in der Lage ist, die Größe, die Erhabenheit, die Einmaligkeit, die Allgewalt und das Allvermögen Gottes, dieses einzig einen Gottes erkennen und beschreiben zu können. Das geht nicht. Wenn das kleine Menschlein einen Augenblick, wenn das kleine Menschlein ja sich Gedanken macht, dann müssen wir sagen, das ist weit, weit zurück von all dem, was uns ja die Schrift darüber sagt. Wenn der Mensch oder auch das Geschöpf, wenn es gläubig zu ihm aufblickt, anfängt, ihn, den Schöpfer, der Himmel und der Erde, in sein religiöses, von der Tradition geprägtes Denkschema hineinpressen zu wollen, das ihm nicht zutraut, alles in seinem Herzen geplante in Erfüllung gehen zu lassen, dann schreit dieser Widerspruch. als eine schwere und entsetzliche Kränkung und Lästerung ihm entgegen. Noch einmal. Die Beurteilung und Bewertung über einen alles vermögenden Gott ist nicht die Frage eines unterschiedlichen Schriftverständnisses, sondern der Glaube oder das Misstrauen, ob dieser Gott zustande bringt und in Erfüllung gehen lassen kann, was er zugesagt, verheißen und geschworen hat. Wir können viele Schriftzeugnisse heraussuchen und uns damit beschenken lassen. Und nur zwei davon wollen wir heute Abend etwas näher anschauen und betrachten. Und das ist erstens das Vermögen Gottes von Israels Wiederherstellung und dann zweitens das nicht zu beschreibende Vermögen Gottes. Nun gehen wir gleich zu Punkt 1, zu Israel. Gott führt nicht nur hinweg, sondern auch wieder zurück. Und wir lesen in Hesekiel 11, Vers 17, darum spricht. So spricht der Herr Yahweh. Ja, ich werde euch aus den Völkern sammeln und euch zusammenbringen aus den Ländern, in welche ihr zerstreut worden seid, und werde euch das Land Israel geben. Oder auch Jesaja 11, 12. Und er wird den Nationen ein Panier erheben und die Vertriebenen Israels zusammenbringen und die zerstreuten Judas wird er sammeln von den vier Wänden, von den vier Enden der Erde. Aber wir fragen, wer glaubt eigentlich diesem Zeugnis? Ich habe jetzt erst eine liebe Schwester auf der Lahöhe getroffen, die sagt mir: Johannes, in unserer Gemeinde darf das Wort Israel nicht genannt werden, weil dieses Volk für immer beiseite gesetzt und weggestoßen ist. Ist das nicht entsetzlich? Wird Gott das Vermögen haben, so fragen wir uns, sein Versprechen einzulösen? Und wir finden ja, ist da nicht neu. Wir haben diese Schriftzeugnisse ja nicht nur hunderte Mal gehört, sondern sie sind auch tief in unser Bewusstsein und unser Bewusstsein eingraviert. Römer 11, 23. Und auch jene, nämlich Israel, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden wieder in ihrem eigenen Ölbaum eingepfropft werden. Denn, jetzt kommt die Begründung, denn Gott vermag, sie wieder einzupfropfen. Hier ist etwas aufgezeichnet von dem Vermögen Gottes, wo Tausende Glaubende es nicht für möglich halten, dass einmal die Christenheit generell verschwinden wird und Gott das Evangelium durch das zurückgeführte und neu gemachte Volk Israel auf dieser Erde bezeugen und verkündigen wird. Und zwar mit einem riesengroßen Erfolg, dass alle Nationen zu Jüngern werden. Vor unseren Augen rollt ja bereits seit 48 eine wunderbare Erfüllung von diesem Vermögen Gottes ab. Wunderbar und groß ist das, was Gott in dieser unserer heutigen Generation ablaufen lässt. Es hat einzelne Ausnahmen gegeben, wirklich. Auch in der Verkündigung, da kann man nur den Schröder nennen, der gerade für Deutschland und Europa die Tür geöffnet hat für die Zurückführung Israels, das Widerstehen, das Neuwerden dieses Volkes. Er hat ja extra ein Büchlein geschrieben von Israels Verwerfung und ihrer Wiederannahme. Römer 11. Als ich mit vielleicht 20 Jahren dieses Heft zum ersten Mal in die Hand bekam, ich habe in meinem Inneren, im Herzen, bis in die tiefsten Tiefen gejubelt für ein solches frohmachende Evangelium. Schröder, Böhmerle und auch andere. Aber im Großen und Ganzen hat die theologische Gelehrsamkeit in den vergangenen 2000 Jahren diesem Zeugnis gegenüber Lügen gestraft. Sie hat aus dem Vermögen Gottes Israel wieder zurückzuführen und die Verheißung der Väter zu erfüllen, einen unvermögenden Gott, ein Wesen gemacht, scheußlich und gotteslästerlich, bis in unsere Zeit hinein. Ist es nicht ein Skandal, wenn ein Großteil der Kirchen auch heute sich an Israels Stelle setzt und heute meint, auf Jerusalem ein Anrecht zu haben? Natürlich gehören dazu auch die Siebentags-Adventisten, die Zeugen Jehovas und viele andere Vereine. Wenn Gott wilde Triebe das gegen die Natur in einem edlen Ölbaum eintropft, das heißt, dass wir als Nationen dieses Saftes teilhaftig wurden, wie viel mehr vermag Gott, so steht es, die natürlichen Zweige wieder zurückpflanzen wird. Der besondere Heilsabschnitt für heute und jetzt, dass Gott aus den Nationen und auch aus Israel seine Gemeinde, und ich werde diese Gemeinde fast immer in Zusammenhang bezeugen und verkündigen. Es hat ja mehrere Gemeindeformationen gegeben in unserer Bibel. Alttestamentliche Gemeinde und eine neutestamentliche Gemeinde, die mit Pfingsten anfing. Die Pfingstgemeinde oder die Urgemeinde hat alles nichts zu tun mit der Gemeinde, die später einen Beinamen bekam oder die eigentliche Bezeichnung herausgerufene, die der Leib des Christus ist. Also, um diese Nationen und den Teil Israels geht es. Ja, aber mit der Zurückführung Israels geht also auch diese wunderbare Heilszeit, die Gnadenverwaltung des Leibes Christi, zu Ende. Kirchliche und christliche Institutionen werden im Reiche des Messias ein Königreich, was zentral für das Volk und Land Israel verheißen ist, nicht mehr benötigt. Von wem? Dass man in den nächsten Jahren 3 bis 4 Milliarden Menschen zu Christen machen will, das ist doch eine völlige Verführung, eine Illusion, weil die Missionierung der Nationen und der Völker der Erde ist doch nicht schwer, aus der Schrift heraus beantwortet zu bekommen, allein dem Volk Israel verheißen ist. Und was an dieser Stelle noch mit beachtet werden muss, ist, dass die nicht einer christlichen Kirche oder Institution sich anschließen wird. Wir meinen Israel. Sondern es wird zurückverpflanzt in ihrem eigenen Ölbaum. Es ist völlig unbiblisch, Juden und Israelis zu Christen machen zu wollen. Ich meine, im konfessionellen Sinn. Wenn sie zum Glauben an Jesus von Nazareth, ihren Messias, kommen, dann bleiben sie in ihrer jüdischen Identität und dem väterlichen Gesetz verbunden. Sie werden den Sabbat halten, bewahren und sich auch beschneiden. Nennen wir diese messianisch gläubigen Menschen bitte nicht Judenchristen. Das hat es ja nach dem Krieg gegeben. Da gab es eine judenchristliche Gemeinde, gegründet von Abraham Boljak in Möttlingen. Und da gab es auch eine Zeitschrift, JCG. Ich hatte alle Nummern von dieser Zeitschrift. Aber bei dem Umzug landete alles auf dem Müllhaufen, weil sich niemand interessiert, was denn damals auch in Deutschland anbrach, heißgeschichtlich. Und ich habe mich sehr gefreut. Ich hatte übrigens die letzte Nummer von JCG, also so hieß die Zeitschrift. Die wurde ja dann von Albert Springer und von Agnes Wallenstein geschrieben und war sehr traurig. Dort stand auch das Bekenntnis von Abraham Boljak, dass er viel zu früh angesetzt hat mit dem Heilsgeschehen für Israel. Zu früh, schreibt er. Und dann wurde die Zeitschrift eingestellt. Und vor 2 oder 3 Jahren, ich denke, ich sehe und höre nicht, wie das kam, weiß ich nicht, bekam ich auf einmal wieder eine Nummer von dieser Zeitschrift. Ein ganz alter Bruder, über 90 Jahre, Karl Kauter, hat das neu aufgelegt. Ja, und er bringt dort sehr viele und interessante Zeugnisse von dem verstorbenen Abraham Boljak. Aber eben ein Evangelium für das kommende Königreich. Mit dem Messias. Interessant. Da findet man nichts von dem Geheimnis der Gemeinde. Ich wollte euch das nur mal wissen lassen. Die Geschichte mit Abraham Boljak und der judenchristlichen Gemeinde. Und das andere ist auch sehr wichtig, dass es in Römer 11 nicht um das individuelle Heil Einzelner geht, sondern um Heilsaussagen für ganz Israel und die Nationenwelt. Wir können sonst zu großen Spannungen führen, wenn wir die 3 Kapitel in Römer 9 bis 11 auslegen wollen. Es bleibt dabei, dass das Vermögen Gottes ausreicht, jeden Israeliten zurückzubringen und ganz Israel zu retten. Ob uns das im Alltag beseligen kann, wenn wir lesen, es ist nicht ein einziger aus diesem Volk, aus diesen 12 Stämmen, unter den Nationen gelassen werden. Er führt sie alle zurück. weil Gott sein Wort gegeben hat, mag doch die UNO, das vereinte Europa, die christlichen Kirchen und der Islam alles versuchen, die Aussagen der Schrift zu torpedieren, die Allmacht und das Vermögen Gottes wird zustande bringen, was geschrieben steht. Denn unwiderrufbar sind die Berufungen und Gnadengaben Gottes. Ist das nicht ein Siegel, ein Eidschwur? Und wir klagen nicht an. Aber wo hat es denn Brüder gegeben? Während des Dritten Reiches, die für dieses Volk eingestanden sind. Ja, das ist schon sehr traurig, was da in den Jahren des Dritten Reiches von der Glaubensgemeinde zu bezeugen ist. Ich werde gerade erinnert, Ludwig Schneider und Bonhoeffer, die haben nicht wegen der Hoffnung Israels im Gefängnis gesessen und sind dort umgekommen, sondern wegen der Handlung eines Führers, was sie nicht tolerieren kann. Wer hat wegen der Hoffnung Israels gelitten in diesen 12 Jahren? Aber alles, was war, wird wiederkommen. In Jeremia 18, Vers 6 habe ich nicht das Vermögen, euch zu tun, wie der Töpfer, Haus Israel, spricht Yahweh, siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, also seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Und wir merken, dass Gott diesen widerspenstigen Ton als Volksmasse auch einmal von der Scheibe, von der Töpferscheibe wegnehmen kann. Und in diesem Fall möchten wir sagen, das haben wir gestern schon gehabt, liegt dieser formlose Ton schon 2000 Jahre irgendwo. Aber wir bekommen langsam den Eindruck, weil er das Geheimnis der Gemeinde des Leibes Christi abschließen wird, er auch diese Gemeinde von seiner Töpferscheibe uns in sein Bild hinein zu formen wegnimmt und wieder hinabgreift in diese Tonmasse Israel und es als kostbarstes Volk, als Träger seiner Heils- und Rettungsgedanken formen wird. Da werden wir als Glieder des Leibes auch das Staunen lernen von oben. Als Glieder des Leibes Christi, wie er dieses Volk fertig bringt in dieser Meisterhand dazu zu formen. Oder haben wir, ich weiß jetzt nicht, welch ein Psalm das ist, wo drin steht, dass er die Gefangenen Zions erlösen wird und wir als Nationen jauchzen und jubeln werden ob dieser Tätigkeit, wenn er die Gefangenen Israels zurückführt, nicht nur wieder in das Land der Väter bringt, sondern sie als gebraucht zu dem eigentlichen Ziel führt, was Gott schon dem Abraham geschworen hat, durch dich und deine Samen. Durch dich und deinen Samen haben wir das nicht gelernt zu lesen, werde ich alle Generationen, Geschlechter und Völker und Nationen der Erde segnen. Da habe ich einen bedeutenden Prediger gemacht, mal gefragt, da war ich noch jung. Ja, da ist mir das schon durchs Herz gegangen. Kannst du?
In den globalen Süden sein, der besonders von Krisen betroffen ist. Kritik kommt unter anderem von Oxfam, die Hilfsorganisation.
Moment mal. Hört ihr mich nicht mehr?
Johannes, wir hören dich gut.
Bitte?
Die Telefon- und Videoteilnehmer hören dich gut.
Also ihr hört mich nicht mehr.
Wir hören dich gut.
Ja, das ist nicht mehr.
Gut, also das wollte ich sagen. Ich habe mit diesem Bruder gesprochen und habe gefragt, kannst du mir mal sagen, wann in diesen vergangenen Jahrtausenden da etwas erfüllt worden ist von dieser großen Verheißung Gottes an Abraham? Da sagt er, ohne rot zu werden, das ist jetzt die Erfüllung. Jetzt die Erfüllung. Da habe ich mir die Haare gerauft und habe gesagt, hast du mal nachgedacht, wie wenig unter der Völkerwelt jetzt gläubig geworden ist, unter dem Segen Abrahams gestellt worden ist? Das ist doch ein Skandal, was du mir da sagst. Aber da ändert sich nichts. Die Theologie hat sich verschworen, Israel für immer abzulehnen, weil sie an ihrer Stelle sich gesetzt haben. Und sie werden unter Fluch gestellt, wie auch sein Volk. Ja, also, ich habe das Vermögen, als Töpfer Israel in die Hand zu nehmen und ein kostbares Gefäß seines Wohlgefallens zu machen. Ja, und alles schreit, dieses böse Volk hat den Gottessohn gekreuzigt und umgebracht und Gott gelästert. Niemals, nein, niemals werden sie je eine Chance bekommen, gerettet zu werden. Weil wir ja das neutestamentliche Gottesvolk sind. Kennen wir, und wir leben ja dann, wenn wir 8 Tage als Gemeinschaft zusammen sind, wie auf einer Insel. Und denken gar nicht, dass wenn wir nach Hause kommen und sollten wir in irgendwelche Gemeinden gehen, den Mund öffnen wir niedergebrüllt werden. So entsetzlich ist es. Und ich werde gerade noch erinnert. Professor Ströder war ja ein Professor der Theologie, ein Pastor in der Methodistenkirche und ein sehr beliebter Prediger auf der Blankenburger Allianzkonferenz in Thüringen. Ein beliebter Redner. Und als dann die Verantwortlichen mitbekamen, dass er an einer solchen Teufelslehre der Allversöhnung glaubt, dann wurde er brutal ausgeladen. Und kurz vor seinem Heimgang, er ist 22, ja, verstorben. Ich denke, es war im Jahre 20. Da hatte er nochmal den verantwortlichen Brüdern mitgeteilt, er käme gern einmal als Gast und würde auch außerhalb von Blankenburg ein Zimmer beziehen, sich anzumelden. Da wurde es ihm verwehrt. Mit der Begründung, der Ströder nimmt uns alles und gibt's den bösen Juden. Nur weil er das Alte Testament und den größten Teil in den Evangelien überhaupt dorthin gestellt hat, wo es hingehört, nämlich zu dem auserwählten Volk Israel. Und man weiß ja, dass die ganze Schriftauslegung in den Verkündigungen und Predigten sonntags oder auf Konferenzen zu 90% aus Texten des Alten Testamentes oder der Evangelien genommen wird. Aber das, was uns der Gemeinde in unüberbietbarer Weise als Evangelium und Botschaft anvertraut worden ist, nein, davon bekommt die Gemeinde wenig zu hören. Gleichnisse ohne Anfang und ohne Ende. Und alle Geschichten, die werden tausendfältig ausgeschmückt, buntfarbig gemacht, damit sie verständlich werden. Und der Herr hat aber ausdrücklich mitgeteilt, ich rede deshalb in Gleichnissen, damit ihr nicht mehr verstehen könnt, was ich euch zu sagen habe. Aber so ist es halt. Gott lässt durch das ganze Bibelbuch bezeugen, so wie Israel unter den Völkern ein Fluch gewesen ist, die ein Segen für alle Nationen werden. Er allein hat das Vermögen dazu, den Fluch Israel, den Fluch Israels in lauter Segen, Heil, Rettung und Glückseligkeit zu verwandeln. Das war unser erster Punkt. Das Vermögen Gottes. Und wir könnten doch auch einmal daran denken, dass wir viel mehr für dieses zurzeit noch unter der Decke und dem Fluch stehenden Israel beten sollten. Dass Gott die Zeit auch der Bedrängnis, der zukünftigen Trübsal verkürzen sollte. Und er wird sie verkürzen. Sonst würde ja überhaupt kein Fleisch errettet werden. Um seiner Auserwählten, Klammer auf, Israeliten wegen, nicht wegen uns, weil dort Auserwählte stehen, müssen wir das auch sein. Dieser elendigliche Egoismus in der Verkündigung, wo die Versammlungsbesucher oft nicht wissen, wo sie die Zeugnisse hinstellen sollen. Lassen wir sie doch dort, wo der Heilige Geist sie platziert, unser Herr sie hingestellt hat. Punkt 1 war das. Gott hat das Vermögen, das auserwählte Volk, das unter Gericht und Widerspenstigkeit und Opposition gestellt wurde, nicht nur wieder zurückzuholen, sondern sie zu einem besonderen Segensträger für die Erde, auch für die kommende neue Erde, zu machen. Denn diese wird auch das Zentrum haben in Jerusalem mit Israel. Und jetzt nehmen wir uns noch Zeit, ein paar Minuten, zu unserem zweiten Punkt, das nicht zu beschreibende Vermögen Gottes. Und ich lese dazu einen Vers aus Kapitel 3 des Epheserbriefes, Vers 20. Ja, der Vers ist so gewaltig mit Herrlichkeit, aufgefüllt, ausgefüllt, durchdrungen, dass wir eine längere Zeit beieinander bleiben könnten. Ich will mich sehr bemühen, es in kurzen Sätzen abzufassen. Wir lesen dem aber, liebe Geschwister, ich habe darüber schon mal eine Predigt gehalten, das weiß ich. Weil ich ja mehrmals schon operiert worden bin und so elend und schwach und hilflos und zerbrochen war, dass ich keinerlei geistige Substanz mehr hatte, einen Satz, Wörter zu bilden und einen Satz zu formen. Und ich über die zwei Worte dem aber nicht hinauskam. Ich wusste nicht mehr, was da eigentlich geschrieben war. Nur diese beiden Wörter. Und als ich das letzte Mal hier in Langensteinbach operiert worden bin, da wusste ich nicht mehr die zwei Wörter. Da wusste ich nur noch dem. Und zuletzt auch das war nicht mehr da. Dem aber. Ja, von wem kann die Schrift hier reden? Der über alles hinaus zu tun vermag. Also wir reden von dem Vermögen Gottes über alle menschlichen Vorstellungen hinaus, über die Maßstäbe mehr, als was wir erbitten oder erdenken können, nach der Energie und Kraft, die in uns wirkt. Verstehen wir? Das sind Sätze, die sollten doch viel mehr in der Verkündigung der Geschwister gebracht werden, die zuhören, die sich die Mühe machen, eine, zwei, manchmal drei Stunden unterwegs sind, um eine Versammlung zu besuchen. Texte, wo wir nie auf den Grund kommen, weil sie alles so überragen, was ein Geschöpf zu denken vermag. Das Wort, was hier steht, kann eigentlich im Deutsch gar nicht voll wiedergegeben werden. So vielfältig ist es gefüllt. Der über alles hinaus zu tun vermag. Es ist das höchste Maß. Hier finden wir auch den Begriff Hyper, also über alles menschlich begreifliche, vorstellbare hinaus. Ein Übermaß, was alle menschlichen Maßstäbe sprengt, darüber hinausgeht. Keine Vorstellung und Begriffsformulierung reichen aus. Es ist eine unendliche, eine unaussprechliche und unermessliche Fülle, was hier von dem Vermögen Gottes ausgesagt wird. Außergewöhnlich. Übersteigend. Überschwänglich. Unendlich. Viel mehr. Es fällt aus dem Rahmen unserer Vorstellungen und Träume heraus. Es kann überhaupt nicht begrenzt oder eingeengt werden. Schau dir doch einmal an. an das Höchste und das Größte zu denken und uns das vorstellen, über alles hinaus, was man zu denken und zu wünschen vermag. Wir könnten ja unseren Vater bitten, unser Vater im Himmel, du kennst da unser und mein erbärmliches, zerschlagenes und von dem Zeitgeist zerrissenes Leben. Du kennst meine ungestillte Sehnsucht, den Schrei und den Hunger nach echter Gemeinschaft und erfülltem Leben. Nimm mich und gib mich dir, weil ich mich nicht nehmen kann und dir geben, musst du mich nehmen. Mache mich leer von allem Eigenen und Ichhaften und fülle mich mit dem Glanz und der Herrlichkeit deines Wortes und deines Christus. So dürfen wir zu ihm bitten, in allem, was wir verstehen, erkennen und uns ausdenken können. Aber viel umfassender, gewaltiger ist das, was unser Vater im Himmel an seiner Gesamtschöpfung zu tun vermag. Über die Grenzen unserer Vorstellung hinaus reicht das Vermögen Gottes. Und Gott hat darüber große Freude. Das dürfen wir uns einander auch einmal sagen. Wenn wir ihn dabei erinnern, was er ist und wie er ist, und nicht ständig ihm in die Ohren liegen, was er bei uns verändern muss und soll und mag und damit wir erfüllt werden. Er freut sich und ist glückselig. So lesen wir es ja. Es gibt einen glückseligen Gott über ein Evangelium, nämlich ein Evangelium der Herrlichkeit. Das betrifft nicht uns in erster Linie, sondern ihn selber. Wenn wir ihn auch erinnern, was er zugesagt hat, was er verheißen hat, oder einschwören, eben auch in Bezug auf das Volk Israel, aber auch in Bezug auf uns, seiner Gemeinde und einer ganzen Schöpfung. Er führt in die Hölle und nach Meinung der Frömmsten aller Frommen nie wieder heraus. Ja, da hat der Theo Lehmann evangelisiert, hier einmal in Karlsruhe, und hat doch gemeint, sagen zu müssen, die Hölle hat nur einen Eingang, keinen Ausgang. Stimmt nicht, hätte er müssen einer von den Hunderten, die dort sitzen, hineinschreien, weil das falsch ist. Wieder die Aussagen der Schrift. Ja, weil man meint, die müssen alle in der Hölle bleiben, weil sie an ihrem Unglück selber schuld sind. Sie hätten sich doch bekehren können. So tönt es erbarmungslos aus 1000 Mündern. Aber der Samuel schreibt das ganz anders in seinem Buch rein, dass Gott tötet, aber er macht auch lebendig. Er führt in die Hölle, den Scheol, das Totenreich hinab, und er führt auch wieder heraus. Er allein ist vermögend, jeden Um- und Eigenweg zu beenden, das Gefängnis zu öffnen und jedes Geschöpf über Gericht und Zerbruch heil werden zu lassen. Wie soll denn das geschehen, liebe Geschwister, wenn wir den Text aus Philipper 2 lesen? Ich bin da immer sprachlos. Da hat ein Freund von mir einem Bibelschullehrer ein Heft gegeben, was ich vor einigen Jahren verfasst habe, das All aus Gott durch ihn hin zu ihm hinein. Und dann habe ich seine Antwort gelesen nach dem Lesen dieses Heftes. Schon außergewöhnlich, wenn ein solch begabter Mann ein Heft von einem anderen liest. Er war sehr erfreut über die Tiefe der Gedanken, aber dass es einmal einen Ausgang, ein Ende, einen Abschluss, eine Rettung für alle geben kann, dafür findet er nicht ein einziges Wort in der Bibel. Es gibt nur zwei Ausgänge, entweder rechts oder links. Aber das ist so. Er allein, unser Gott und Vater, kann Völker und Nationen dahin geben, eine ganze Schöpfung dem Tod und Verderben preisgeben. Er kann seinen einzigen Sohn am Kreuz sterben lassen, damit durch ihn alle begnadet werden und leben. Philipper 2, alle Knie werden sich beugen. Wie wird das denn geschehen? Kommen die in einer großen Presse hinein? Oder in einer großen Wäschemangel? Und werden dann zu diesem Bekenntnis gepresst, weil die Mangel und die Last sie zu diesem zwingt? Nein. So ein falsches, fast widerliches Auslegen der Schrift. Und dieses Bekenntnis, dass ja der Christus der Einzige, der Kyrios ist, nachdem sie ein Leben lang falschen Herren gedient haben, das reicht nicht aus. Und das alles dann noch zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, liebe Geschwister, wir könnten eine Stunde lang fortfahren. Und es ist nicht zu beantworten und nicht zu begreifen, dass Träger des Heiligen Geistes und Glieder am Leibe des Christus zu einem solchen verzerrten Wesensbild unseres Gottes und Vaters und seines Christus kommen können. Eine gläubige, begabte Sängerin wurde ins Studio eingeladen. Sie sollte dort angestellt werden. 1 Million wurden ihr bei ihrem Auftritt zugesichert. Aber das Mädchen antwortete diesem Gremium: Das ist kein Beruf für mich. Und das Geld brauche ich auch nicht. Mein Vater ist viel vermögender. Daraufhin fragten die Herren: Was ist denn dein Vater? Die Antwort: Mein Vater ist, so antwortet sie, der Gott im Himmel. Das ist also ein Bekenntnis und ein Ergebnis von Menschen, die sich haben mit diesem Evangelium und der Herrlichkeit Christus beschenken lassen. Dem aber, der das Vermögen hat. Und wenn wir heute als ganz mangelhafte Gestalten durch die Gegend wackeln, dann brauchen wir doch nicht das Erbarmen der Menschen um uns. Dann wissen wir auch in dieser Situation, dass es einmal zum Allerbesten kommen wird und dass das alles zur Herrlichkeit dienen wird. Wir haben zu dem Umfeld, dem irdischen Dasein hier eine völlig andere Einstellung bekommen durch diesen uns vermögenden Gott und Vater. Da fährt zum Beispiel die Hertha Iselmann. Sie kennen vielleicht manche. Sie hat auch sehr wertvolle Hefte geschrieben. Die Bibel ohne Irrtum. Ich habe diese Büchlein von Herzen gerne gelesen. Ist eine Missionarin gewesen von Format. Sie fährt in einem Eisenbahnzug und nach einer Weile sagt sie zu den Leuten im Abteil, sehen Sie, schauen Sie doch hinaus. Das alles gehört meinem Vater. Und nach einer Viertelstunde wiederholt sie diese Sätze. Schauen Sie doch einmal hinaus. Alles, was Sie da sehen, gehört meinem Vater. Sehr missmalig. Und verwundert fragen die Leute im Abteil, jetzt sagen Sie doch endlich mal, wer ist denn Ihr Vater und wie heißt denn der? Was ist das für ein Name? Darauf die Hertha Iselmann, mein Vater, das ist der Vater des Herrn Jesus und auch mein Gott und Vater im Himmel. Damit hatten die Mitreisenden eigentlich gar nicht gerechnet. Ich vergleiche das ja manchmal, wenn wir einen Text betrachten, der uns eigentlich nicht nur beschämt, sondern bis in die letzten Haarspitzen unseres Seins verändern will, führe ich dann oft die Geschwister in ein Bild hinein. Das kennt ihr ja vielleicht auch schon. Wir bekommen einen Einschreibbrief von einem Onkel aus Kanada, den wir ja gar nicht kennen. Und dann wird uns ein riesenhaftes Erbteil überschrieben. 1 Million Dollar. Vielen da rein und große Segen. Weil wir das ja gar nicht für möglich und wahr halten, nehmen wir uns auch gar nicht die Mühe, darüber nachzudenken. Aber das sollten wir einmal tun. Aufgeregt und nervös würden wir in unserer Wohnung umherrennen. Mit Sicherheit. Aber alles, was wir auch erwerben und im irdischen Leben auch besitzen können, ist gegenüber dem Zeugnis der Schrift und dem, was verheißen ist, ein lächerlicher Dreck. Und oft auch ohne einer Bedeutung. Es ist wirklich keine Ironie dabei, wenn wir heute Abend sagen, dass uns nicht nur Bayern, Sachsen, das Erzgebirge und Baden-Württemberg gehören. Nicht nur die Weltmeere und die Kontinente, sondern das ganze Universum mit seinem unzählbare Welt und Galaxien mitsamt der gesamten Bewohnerschaft. Alles, was sich da regt, was in ihr lebt. Und wenn es einmal ganz drüber und dunkel und finster wird in unser Leben, dann sollten wir uns an jene Verheißung Gottes als Ermutigung ins Bewusstsein rufen. Das ist sehr wichtig. Wie es zum Beispiel in Römer 8, 32 niedergeschrieben ist, er, Gott, der Vater, der seinen Sohn, seinen eigenen Sohn nicht geschont, sondern für uns alle dahin gegeben hat. Wie wird er uns mit ihm zusammen, seinem Sohn, das ganze alle aus liebesmäßiger Zuneigung schenken? Schenken. Aber wir sind so beschäftigt, dass wir über eine solche Wirklichkeit, die mit der Zeugung göttlichen Lebens in uns den Beginn hat, nicht nachdenken. Und wenn, ja, ich frage, und wenn das stimmt, selbstverständlich stimmt es, und es gibt gar keinen anderen Weg, in die Herrlichkeit Gottes hineingestaltet, verändert, verwandelt zu werden, als, was machen wir? Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an. Und zwar konzentriert. Konzentriert und bleibt eine Weile stehen. Und dabei kann um uns doch passieren, was will. Auch mit uns. Das ist alles zweitrangig. Wir schauen die Herrlichkeit Gottes an. Und während, indem wir anschauen, was passiert da? Da werden wir verändert. Metamorphose. Verwandelt. Von einer stinkenden Raube in einen buntfarbig fliegenden Schmetterling. Liebe Geschwister, das dürfen wir erleben. Das dürfen wir erleben bei, in der Betrachtung seines Wortes oder auch heute Abend beim Hören des Evangeliums. So gewaltig ist das, was Gott eigentlich uns zugesagt hat. Vielleicht gibt es Kinder Gottes, die denken, und diese Tätigkeit ist sehr weit verbreitet. Was kann ich mir jetzt dafür kaufen? Das liegt da alles so weit fern in weiter Zukunft. Das ist aber eine ganz schwere Täuschung. Als Kind Gottes, als Losgekaufte und Errettete, lebt man anders als ein Mensch ohne Lebensbeziehung zu Christus. Oder wollen wir das Geschenk des Glaubens leben, mit den Leuten da draußen wieder eintauschen? Wollen wir das? Um dieser geschenkten und ihm anvertrauten Christus-Erkenntnis willen konnte Paulus alles dahinten lassen. Das wissen wir ja. Das konnte er alles zurückstellen. Seine Liebhabereien im Gesetz, damit etwas geleistet zu haben. Aus seiner frommen Tradition, dass er Hebräer sei, reinrassig und des Stammes Benjamin zugehört. Gebildet und Ehre zu haben, beschnitten und getauft zu sein. Und vom Fleisch alle Vorteile mitzunehmen. Alles, was die Trophäen irdischen Lebens ausmachen, konnte er als Müll und Dreck zurücklassen. Eben wegen der alles überragenden Herrlichkeit und Größe des Christen. Wir behandeln nicht nur Schriftzeugnisse, die uns das Herz verändern, sondern wir denken auch darüber nach, was ein Evangelium im Alltag für eine Auswirkung hat. Ein Mensch, dem das Vermögen Gottes über alles geht, dessen Herz erfüllt ist von den Gedanken und Endzielen Gottes, der wird sich nicht wegen jeder Zaunslatte beim Erben von Grundstücken, wegen jedem Zentimeter Land oder einer von Holzwurm befallenen Kommode streiten. Wenn man nicht wüsste, dass das auch unter Kindern Gottes tausendfältig geschieht, da brauchte ich diese Sätze ja gar nicht zu sagen. Diese gewaltige Erkenntnis von dem Vermögen Gottes und seines Christus, das hebt uns heraus aus dem Fluch der Sichtbarkeit, aus der Verflechtung und Belastung des Alltages, auch aus diesem gegenwärtigen Äon heraus, war ja unser Thema. Und ich habe mich heute Morgen sehr gefreut, mein lieber Eberhard, über deinen Dienst, der uns ja als Gliedern des Christus zugeordnet ist. Vielleicht kannst du dem Bodo Becker deine Vorbereitung schicken, damit das mal in Gnade und Herrlichkeit abgedruckt und vervielfältigt werden kann. Zum Studium für uns alle. Weil wir das ja gar nicht behalten können. Also, in den Belastungen des Alltags bekommen wir Flügel zum Fliegen, wie ein Adler, über die Täler und Abgründe dieser Welt. Und wir bekommen einen Blick von oben nach unten hinein in die offenbarte Herrlichkeit seines Wortes. Das Vermögen Gottes lässt uns Dinge tun, die wir sonst nicht tun können. Da schreibt zum Beispiel Paulus in Philipper 4,3: Ich habe das Vermögen. Das heißt, das Vermögen Gottes macht uns vermögend, damit ich alles vermag durch den, der mich dazu ermächtigt, Christus. Und hier geht es um ganz alltägliche Dinge. Ich weiß wohl, erniedrigt zu sein, als auch Überfluss zu haben. In jedem und in allem bin ich unterwiesen und geschickt. Ich habe eine Geschicklichkeit bekommen. Ich vermag satt zu sein, als auch zu hungern. Ich kann Überfluss haben, als auch Mangel leiden. Verstehen wir, dass wir nicht hinter jedem Wohlstandsgebimmel hinterherrennen müssen, sondern wissen, was überragend ist, was den Vorrang hat und die erste Stelle in unserem Leben haben muss. Ich versuche noch mal diesen letzten Satz. Verstehen wir, dass wir nicht hinter jedem Wohlstandsgebimmel hinterherrennen müssen, sondern wissen, was überragend ist, was den Vorrang hat und die erste Stelle in unserem Leben haben muss. Und da ist es wichtig, dass wir auch unserer Seele zusprechen, nach oben zu schauen. Was sagt Paulus? Wenn das stimmt, dass wir mit Christus auferweckt sind, dann suchen, dann schauen wir, dann blicken wir und verlangen nach dem, was droben ist. Dahin sollten wir unsere Seele erziehen und sie aufmerksam machen und ihr manchmal gebührend in den Schritt bringen. Mit dem Text Epheser 3,20 wird ja das Gebet nicht abgeschlossen. Wir hatten ja nur Nein, das war nicht Epheser 3,20. Das war Epheser, ja, doch, Epheser 3,20. Da wird das Gebet ja nicht abgeschlossen. Dem aber, meine ich. Sondern erhält noch im nächsten Vers eine höchst ungeahnte Offenbarung. Und mit diesem Vers und Gedanken schließe ich dann auch ab. Also, dem allvermögenden Gott, der alles überragt, an irdischen Maßstäben, Erkenntnissen und menschlichen Berechnungen, den man mit nichts und niemand vergleichen kann, dem allein sei die Herrlichkeit, die Verherrlichung. Und da frage ich natürlich, wo denn? Wo wird denn unserem Gott und Vater Herrlichkeit gebracht, entgegengebracht? Wo denn? Und von wem? Nicht von den Menschen und den Engeln im Himmel, sondern in der herausgerufenen Gemeinde. So steht's da. Und durch sie, die in Christo Jesu ist. Und wie wenig bekommt der Vater im Himmel von seinen geistgezeugten Kindern und Söhnen ein Echo und ein Lobpreis. Und das alles steht da. Dieser Lobpreis, die Herrlichkeit in der Gemeinde, die dem Vater gebracht wird, den Lobpreis, der ist für alle zukünftigen Generationen bestimmt. Das zeigt uns doch die Bedeutung, die Aufgabe und den Dienst dieser herausgerufenen Schar der Leibesgemeinde auf. Ihm, dem Gott und Vater, sei die Verherrlichung in der herausgerufenen Gemeinde und in Christus Jesus für alle Generationen des Äons der Äon. Amen, sagt Paulus. Da muss er ein Amen sagen. So gewaltig ist eigentlich hier dieser Gedanke und der Vers. Und der Dienst der Gemeinde zusammen mit dem Christus ist für alle zukünftigen Generationen gedacht und geht bis zum letzten Äon, nämlich der Äon der Äonen. Die Äonen insgesamt sind ja Zeitschöpfung. Durch den Sohn hatten wir ja gestern. Da sie alle einen Anfang haben, werden sie auch einen Abschluss erfahren. Der Text beschreibt aber hier den letzten der bestehenden Äonen. Ihm sei die Herrlichkeit, die Verherrlichung in der herausgerufenen Gemeinde und in Christus Jesus für alle Generationen des Äons der Äonen. So lange wird das Erlösungswerk hier durchgetragen, bis die Sünde völlig abgeschafft und alle Generationen der Schöpfung Leben aus Gott erhalten werden. Die Zukunft ist für uns alle, für die Glieder des Christusleibes, so bedeutungsvoll, dass wir stundenlang darüber nachdenken sollen. Es werden die Äonen so lange bestehen, bis alle Generationen durch das Evangelium Gottes unzerstörbare, nie endendes Leben und damit erfüllt sein werden. Und zum Schluss noch ein wichtiges Zeugnis. Ja, das habe ich mir jetzt noch hier rangeschrieben. Und das kann ich gar nicht, als euch das noch nennt. Nämlich, das werdet ihr auch kennen, weil Paulus hier einen ganzen Katalog von Dingen aufzählt, die uns schwer anfechten und aus der Bahn werfen können. Da werden doch nicht nur Dinge und Namen aufgezählt, sondern dahinter stehen ja auch gewaltige Energien, Kräfte, Mächte, Gewalten, Geistlichkeit der Himmelswelt. Und jetzt dieser Text, den können wir eigentlich gemeinsam sprechen. Weder Tod noch das Leben. Was sind das für Spannungsfelder, liebe Geschwister? Der Tod als Macht, nicht damit wir, wenn wir hier von dieser Erde abdrehen, das ist doch nicht der Tod, das ist das Sterben. Aber der Tod als Macht, Finsternis machen, aber auch nicht das Leben, was uns noch geschenkt ist, an Tagen, Monaten und Jahren. Bei uns ist es sehr begrenzt. Müssen wir immer feststellen, ja, weder Tod noch Leben, auch weder Engel des Lichtes und der Finsternis und geistliche Mächte, auch die Gegenwart nicht. Die Gegenwart nicht. Liebe Geschwister, was schleppen wir alles unnützes Gerumpel und Geplang mit uns herum, anstatt das abzulegen und abgelegt zu halten? In Gedanken stellen wir uns weg. Wir drehen uns weg. Weder die Gegenwart noch die Zukunft. Zukunftsängste. Und jetzt kommt eine ganze, eine ganz andere Dimension, Gewalten, Kräfte, die Höhe, die Tiefe, das Sichtbare, das Unsichtbare. Und zum Schluss ruft er die ganze Schöpfung auf. Er bringt nun alles auf einen Nenner. Und Paulus ruft hinaus in die Tiefen und Weiten des Kosmos, dass eben all das Aufgezählte nicht das Vermögen hat, was denn uns von der Liebesglut Gottes zu scheiden. Ob uns das einmal zum Bewusstsein kommt, wie gewaltig und alles übertreffend das Tun, die Allmacht und das Vermögen Gottes ist, lassen wir uns nicht das Wesenbild Gottes, unseres Vaters, klein machen und zerstören. Stehen wir doch auch einmal ein und bezeugen dem anderen, was uns diese Gottesbotschaft von dem Vermögen Gottes bedeutet, was das für große Auswirkungen auf unsere Zubereitung und Vollendung hat, nämlich hineingestaltet zu werden in das Bild des Christus. Und dazu haben wir einen alles vermögenden Gott und Vater, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken, nach der Energie und Kraft Gottes, die in uns wirkt. Und sie wird so mächtig, dass nicht nur unser Geist und unsere Seele verklärt werden. Ich betone und unterstreiche auch unsere Seele, weil das größte, ich sage einmal, Problem für den Heiligen Geist ist. Da könnte ich sagen, der Geist ist willig, aber das Fleisch und die Seele, die wollen immer anders. Bis sie einmal lernt, zu fliegen, das muss die Seele lernen, über die Dinge des Alltags hinweg. Sonst kommen wir nur schwer dahin, dass die Kraft des Evangeliums uns verändert. Und sie wird so mächtig, noch einmal, dass nicht nur unser Geist und unsere Seele verklärt werden, sondern auch unser sterblicher und vergänglicher Leib wird der Herrlichkeit des Christus gleich werden. Mit seinem göttlichen Vermögen, mit dem er sich das ganze All unterordnen wird, wird er dieses in gleicher Kraft und Energie auch mit uns allen tun. Ich erinnere noch an Philipper 3, der den Körper, den Leib unserer Erniedrigung, nicht nur den Geist und die Seele. Und je älter man wird, umso mehr wird der Vers Wirklichkeit, dass der Geist, der uns gegeben ist, in uns seufzt. Warten auch auf den Loskauf der Erlösung unseres Leibes. Aber hier in Philipper 3 steht, der den Körper, den Leib unserer Erniedrigung umwandeln, verklären wird, um den Körper seiner Herrlichkeit nicht ähnlich wie bei Luther, sondern gleich gestaltet zu werden. Es wird, sollte es Atome und Moleküle in dem zukünftigen Leib geben, es wird nichts, keine einzige Zelle da unbeteiligt sein. Völlig alles werden wir dem Christus und seiner Herrlichkeit gleichgestaltet werden. Und zwar gemäß der Wirkungskraft, der Energie, die ihn befähigt, auch sich das ganze All unterzuordnen. Liebe Geschwister, und weil Gott eben nicht alles mit allen zur gleichen Zeit tut, fängt er eben bei den Schwächsten und Letzten an. Das ist seine Gemeinde. Das ist die Gemeinde der Erstlinge. Aber er hört nie wieder auf. Nie wieder auf. Bis einmal das ganze Schöpfungsall sich ihm unterordnet. Und das sagt ein Bibellehrer, ich finde eigentlich im ganzen Bibelbuch nichts, was dahin deutet, dass Gott einmal das Schöpfungsall nicht nur erschaffen, dass er es bis zum heutigen Tag trägt, sondern vor allem, dass er es auch abschließt und vollendet, lichtvoll verklärt. Das waren zwei Punkte von dem Vermögen Gottes. Erstens, er vermag Israel wiederherzustellen und zweitens, das über alle Maßen und nicht zu beschreibende Vermögen Gottes an den Gliedern des Leibes Christi. Wir beten noch miteinander. Niemals, lieber Vater im Himmel, wird es je einer Macht gelingen, auch nur ein Wort deiner Verheißung in Frage zu stellen. Nie wird es jemand gelingen können, deine Absichten, Pläne und Ziele in Frage stellen zu können. Deine Liebesenergie übertrifft und verschlingt alle Kräfte und Mächte der Finsternis und löst jeden Widerspruch in Jubel und Anbetung auf. Und wir sagen das auch in der ganzen Ohnmacht unseres irdischen körperlichen Daseins, dass du allein die Fähigkeit besitzt, das tun zu können, was du in deinem Wort niedergelegt hast. Und wir geben dir schon jetzt als Gemeinde und jedes Glied von dir Ehre, Herrlichkeit über das, was du über unser Verstehen und Denken und Erwarten und Vorstellung hinaus zu tun vermagst. Versiegle dein Wort und die Herrlichkeit deines Christus in unseren Herzen. Und ja, wir rufen alle miteinander, dass du bald das Geheimnis deiner Gemeinde vollendest und alle Glieder zu dir und deinem Christus hinaufrufst. Wir danken dir schon jetzt auch für die Dunkelheit und Finsternis der Nacht in der Gewissheit, dass die Strahlen der Sonne, das kommende Licht wieder alles verschlingen wird. Du uns einen neuen Tag schenkst, wo du in uns das tun kannst und wirst, was dir gefällt und dich verherrlicht. Wir danken dir von Herzen. Amen.